Guten Tag, meine Damen und Herren und meine jüngeren Freunde. Seien Sie herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich werde heute ein Thema mit Ihnen besprechen, was vielleicht für einige nicht so sehr angenehm klingen mag, aber es ist wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Ich spreche von Unzucht, von Ehebruch, von Hurerei, von Unreinheit, von Unmoral, von falschen Begierden und so weiter und so fort. Alle diese Begriffe, die in der Bibel erwähnt werden, stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Und wir werden uns heute einmal diesen Zusammenhang näher anschauen. Einige meinen, ja, das weiß ich doch alles, das ist alles verkehrt. Andere meinen ja vielleicht nicht so ganz und in gewissen Beziehungen vielleicht gar nicht. Was sagt uns die Bibel zu all dem? Was müssen wir als wahre Christen oder als angehende Christen verstehen, wenn es um diese Thematik geht? Lassen Sie mich folgende Frage stellen. Ist Sex außerhalb der Ehe erlaubt? Und was ist mit Sex gemeint? Oder mit sexuellen Beziehungen? Wo hat man da die Grenze zu ziehen, wenn überhaupt? Grundsätzlich gehört Sex in die Ehe. Nicht vorher, nicht nachher, nicht außerhalb der Ehe. Und so möchte ich heute mit dem Begriff Unzucht beginnen. Da gibt es eine sehr interessante Stelle in 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 18. Und ich lese heute hauptsächlich aus der neuen Lutherbibel 2009, es sei denn, ich sage Ihnen, aus welchen anderen Übersetzungen ich zitieren mag. In 1. Korinther 6 und Vers 18 lesen wir Folgendes, was vom Apostel Paulus gesagt worden ist. Und zwar richtet er sich an die Kirche in Korinth. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Natürlich sündigt er auch gegen Gott, denn letztendlich ist jede Sünde die Übertretung des Gesetzes Gottes und Gott ist der Gesetzgeber. Flieht die Unzucht, heißt es hier. Die Schlachterbibel hat folgenden Kommentar hierzu. In gewissem Sinne ruinieren sexuelle Sünden Menschen wie keine anderen, weil sie so intim und verstrickend sind und ihren Schaden auf tiefster menschlicher Ebene anrichten. Allerdings spielt Paulus wahrscheinlich auf Geschlechtskrankheiten an, die seinerzeit wie heute grassierten und viele Opfer forderten. Keine Sünde hat ein größeres Potenzial zum Ruinieren des Körpers. Und als ich dies las, da musste ich unmittelbar an eine Stelle in Römer Kapitel 1 denken. Ich denke, Sie werden auch sich an diese Stelle erinnern. Römer Kapitel 1 und lesen wir einmal Vers 27. Römer 1 und Vers 27. Es geht natürlich hier in diesem Zusammenhang um Aussagen im Hinblick auf homosexuelle Tätigkeiten. Und da sagt Paulus Folgendes in Römer 1 und Vers 27. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau verlassen, sind zueinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Auch hier wiederum die Aussage der Schlachterbibel. Paulus verweist auf die selbstzerstörerische Natur der Sünde. AIDS ist nur eines von vielen erschreckenden Beispielen dafür. Und so ist Homosexualität, die homosexuelle Ausübung, Unzucht, Unmoral, Sünde. Total egal, was die Welt Ihnen dazu sagen mag, was die aufgeklärte Zivilisation Ihnen sagen mag, die Bibel verurteilt Homosexualität die Ausübung als Sünde. Wenn ich sage Ausübung, dann meine ich, dass es natürlich Menschen gibt, die vielleicht homosexuelle Neigungen haben, die müssen sie unter Kontrolle bringen. Und mit Gottes Hilfe können sie das und mit Gottes Hilfe können sie auch davon Abstand nehmen. Aber sie können natürlich diese Neigungen nicht ausleben. In dem Augenblick, wo sie es tun, haben sie Unzucht begangen, haben sie gesündigt. Und der Sünde Sold ist der Tod. Wenn wir zurückkehren zu 1. Korinther 6 und Vers 18, die Stelle, die wir eben gelesen haben, wo wir die Mahnung fanden, dass man die Unzucht fliehen soll, dann bezieht sich Paulus hier nicht nur auf Prostitution oder Hurerei. Einige übersetzen hier, fliehe die Hurerei. Aber Prostitution und Hurerei sind mit eingeschlossen. Und der Zusammenhang wird deutlich gemacht, wenn wir Vers 13 lesen. 1. Korinther 6 und Vers 13. Die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen, aber Gott wird diesen und jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Hier wird also klar wieder von Unzucht gesprochen, aber dann Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi und Glieder einer Hure zusammenfügen, das sei ferne. Vers 16. Oder wisst ihr nicht, dass wer sich mit einer Hure verbindet, mit einer Prostituierten, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, sagt er, die zwei ein Fleisch sein. Hier spricht er die sexuelle Vereinigung an. Und er sagt, das ist absolut eine totale Sünde, zu einer Prostituierten zu gehen, sich mit ihr zu verbinden. Nun, wenn wir die Unzucht fliehen sollen, wie Paulus hier sagt, dann heißt das, alles zu vermeiden, was zu sexueller Sünde führen kann. Und Unzucht ist jede sexuelle Betätigung und Beziehung mit einem anderen Menschen vor oder außerhalb der Ehe. Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Unzucht natürlich auch. Das ist klar, aber darauf will ich gar nicht eingehen heute. Eine sexuelle Verbindung oder Vereinigung mit einem Tier, die sogenannte Bestialität, absolut abscheulich und verwerflich. Aber fangen wir einmal mit falschen Begierden an. Was sagt die Bibel hierzu? Christus sagt uns zum Beispiel, die Ehefrau des Nächsten nicht anzusehen, um ihre zu begehren. Mit anderen Worten, wenn Sie sich die Ehefrau eines anderen Mannes anschauen und sich denken, oh, mit der möchte ich auch gerne mal, dann würde diese Begierde zur Tat führen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben würde. Es ist die Warnung, die Christus ausspricht. Schaut euch eine andere Ehefrau nicht an, um ihre zu begehren, um den Wunsch zu haben, die Begierde zu haben, mit ihr zu schlafen, um es deutlich zu machen. Aber es geht nicht nur um den Wunsch, mit ihr zu schlafen. Alles beginnt in unserem Kopf, in unserer Gedankenwelt, in unserem Herzen, in unserer Gesinnung. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 15 an, die Verse 19 und 20. Matthäus 15 und die Verse 19 und 20. Und wenn diejenigen unter Ihnen sagen, ach ja, das trifft mich ja nicht, das geht mich ja nichts an, das mache ich ja nicht, warten wir einmal ab, was alles noch heute diskutiert werden wird. Matthäus 15, die Verse 19 und 20. Denn aus dem Herzen, da kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung, böse Gedanken, Gedanken der Begierde, die dann zu Ehebruch führen können, zu Hurerei führen können, zu Unzucht führen können. 20, Vers 20. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. mit ungewaschenen Händen essen verunreinigten Menschen nicht. Er spricht hier von der Gesinnung des Herzens. Und diese falsche Gesinnung, diese Gedanken, die man zulässt, die man nicht unter den Gehorsam Christi bringt, wie es heißt, die verunreinigen den Menschen von innen heraus. Und das wird dann zu Aktionen und Tätigkeiten führen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, kommen Ehebruch, kommen Hurerei, kommen Unzucht, wie es die Lutherbibel 2017 übersetzt. Und alles dies verunreinigt den Menschen, sagt Christus. Schauen wir uns als Kontrast Hebräer 13 an. Hebräer 13 und Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett rein sein. Die Unzüchtigen aber und die Ehebrecher wird Gott richten. Zunächst einmal sehen wir hier einen Unterschied zwischen Ehebruch und Unzucht. Wie ich sagte, Unzucht bezieht sich vornehmlich auf sexuelle Tätigkeiten außerhalb der Ehe. Aber in Gottes Augen ist das gleich. Ehebruch oder Unzucht, die wird Gott richten, denn auch das Ehebett soll rein sein, wie es heißt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, selbst in unseren Gedanken, selbst wenn es um eine zukünftige Ehe geht. Damit verunreinigt man sich nicht, im Gegenteil, damit bleibt man rein, sagt hier Paulus. Und er sagt noch viel mehr. Er sagt, dass diese Ideen und dann diese Tätigkeiten, die aus diesen Ideen heraus entspringen, die sollten in der Kirche Gottes überhaupt gar nicht erst erwähnt werden müssen. Die sollten gar nicht existieren. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5 und Vers 3. Epheser 5 und Vers 3. Unzucht. Und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Nun, Heilige sind solche, die geheiligt sind von Gott zu einem heiligen Zweck, die ein heiliges Leben führen sollen, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist, ein Leben des Beispiels für andere. Und da passen Unzucht und Ehebruch und Unreinheit nicht mit hinein. Sprechen wir ein wenig über Ehebruch. Nun, Ehebruch und Ehescheidung werden von Gott klar verurteilt. Nun, wir wissen, es gibt Ausnahmen, wenn es um die Ehescheidung geht. Ein Bruder oder eine Schwester kann sich von einem ungläubigen oder untreuen Ehepartner unter gewissen Voraussetzungen scheiden lassen, mit der Möglichkeit der Wiederheirat, oder wenn die Ehe gar nicht von Gott gebunden ist. Darauf will ich aber jetzt heute nicht eingehen. Das ist nicht das Thema der heutigen Predigt. Mir geht es heute um die Standhaftigkeit, die Beständigkeit der Ehe. Denn die Ehe sollte fürs Leben sein. Nun, meine Frau und ich sind seit 45 Jahren verheiratet. Ich kann von daher ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen. Das heißt nicht, dass immer alles total glatt gelaufen ist in unserer Ehe, keineswegs. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ich natürlich nicht, aber eine Frau. Ich scherze nur. Aber wir wussten eines. Als wir heirateten, wussten wir, diese Ehe ist fürs Leben und sie muss fürs Leben bestehen. Nun gut, wenn ich zum Beispiel jetzt angefangen hätte, Ehebruch zu betreiben, hätte natürlich meine Frau die Gelegenheit gehabt, die Möglichkeit gehabt, möglicherweise hätte sie es auch tun müssen, sich scheiden zu lassen. Aber darum geht es jetzt nicht. Oder wenn ich abgefallen wäre vom Glauben. Oder meine Frau. Aber es geht ums Grundsätzliche. Nun, einige sagen, ja, bei einer Ehescheidung, da sind immer beide schuldig. Das mag in vielen Fällen der Fall sein, es muss aber nicht in allen Fällen der Fall sein. Schlagen wir einmal Maleachi Kapitel 2 auf. Maleachi Kapitel 2, die Verse 14 bis 16. Maleachi Kapitel 2 und die Verse 14 bis 16. Zunächst einmal lese ich dies aus der wiederum neuen Lutherbibel 2009 und dann aber aus anderen Übersetzungen auch, die es ein wenig deutlicher machen. Da heißt es hier, aber ihr sagt, warum das? Mit anderen Worten, warum hat Gott etwas gegen uns? Weil der Herr zwischen dir und der Frau deiner Jugend Zeuge war, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und was hat er sie nicht zu einem gemacht, oder hat er sie nicht zum einen gemacht? Mit der Spur des Geistes in ihm? Was aber tat der eine? Er suchte die Nachkommen von Gott verheißen. Darum achtet auf euren Geist, und keiner werde der Frau seiner Jugend untreu. Vers 16. Denn ich hasse die Ehescheidung, sagt der Herr, der Gott Israels, so wie wenn man sein Kleid mit Unrecht bedeckt, sagt der Herr Zebaoth. Darum achtet auf euren Geist und werdet nicht untreu. Nun, eine vielleicht etwas klarere Übersetzung finden wir in der Lutherbibel 2017. Die möchte ich hier auch einmal jetzt vortragen, Malachi 2, die Verse 14 bis 16 in der revidierten Lutherbibel 2017. Da heißt es wie folgt. Ihr aber sprecht, warum das? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Einer, in dem noch ein Rest vom Geist war, hat das nicht getan. Was sucht dieser eine? Nachkommenschaft von Gott. Darum so seht euch vor in eurem Geist und werde keiner treulos der Frau seiner Jugend. Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, spricht der Herr Zebaoth, darum so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. Hört sich ein wenig anders an, aber der klare Sinngehalt ist der, Gott will nicht, dass wir uns scheiden lassen, dass wir gerade auch als ältere Männer jetzt nicht suchen, jüngere Frauen zu finden und damit unserer Ehefrau untreu werden. Aber noch besser finde ich die Übertragung, Interpretation könnte man sagen, in der Hoffnung für alle. Und die beschreibt es wie folgt, in Malachi 2, die Verse 14 bis 16 wiederum. Malachi 2, die Verse 14 bis 16. Ihr fragt nach dem Grund. Nun, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt und sie immer an eurer Seite waren. Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Und warum hat er das getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu seinem Volk gehören. Er wollte, dass die Kinder auch letztendlich zu Gott finden würden, bei Gott bleiben würden. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israel, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ja, ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen nicht die Treue. Schauen Sie, es geht darum, dass Gott die Bestandhaftigkeit der Ehe will, dass man nicht untreu wird. Nun, aber er hasst Ehescheidung. Und gleichwohl hat er sich scheiden lassen von seiner Frau, dem alttestamentlichen Israel. Gott war total 100% unschuldig. Seine Frau war 100% schuldig. Natürlich hasst Gott eine solche Situation. Aber gleichwohl hat er sich scheiden lassen, weil es keine andere Möglichkeit gab. So möchte ich hier eine weitere Ermahnung aus der Bibel Ihnen vorlesen, aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 6. Sprüche, Kapitel 6, angefangen in Vers 23. Ich gehe jetzt zurück zu der neuen Lutherbibel 2009. Sprüche 6, Vers 23. Zunächst einmal die Verse 23 bis 25. Und das ist auch eine Ermahnung an junge Leute. Denn das Buch der Sprüche richtet sich vielfach an junge Leute. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Ermahnung zur Zucht ist ein Weg des Lebens, damit du bewahrt wirst vor der schlechten Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen. Wiederum, das fängt erst im Herzen an. Und verfange dich nicht an ihren Augenlidern. Vers 29. So geht es dem, der zur Frau seines Nächsten geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Vers 32. Wer mit einer Frau die Ehe bricht, ist ohne Verstand, der bringt sein Leben ins Verderben. Vers 33. Dazu treffen ihn Plage und Schande, und seine Schmach wird nicht ausgetilgt. Schauen Sie, Josef hat sich geweigert, mit der Frau des Potiphars Ehebruch zu beginnen, obwohl die ihn dazu animiert hatte, dazu gedrängt hatte und hat sie über ihn gelogen. Dann musste er sogar ins Gefängnis, weil über ihn gelogen worden war. Aber er hat gewusst, das ist Sünde gegen Gott, es wäre Sünde gegen seinen Herrn und hat es nicht getan. Er hatte die Willensstärke, die Willenskraft, es nicht zu tun. Wie viele in der gleichen Situation hätten diese Willenskraft nicht aufgebracht? Ehebruch bezieht sich klar und deutlich gesagt auch auf Ehebruch mit Einwilligung. Zum Beispiel Abraham und Sarah, die haben Ehebruch begangen, indem die Sarah ihre Magd dem Abraham gab, weil sie ein Kind durch ihre Magd von Abraham erhalten wollte. Man könnte sagen, Einwilligung. Und gleichwohl war es Ehebruch, war es Sünde, eine schwere Sünde. Und Ehebruch bezieht sich auch auf sogenannte Dreierbeziehungen, die gleiche Idee. Aber es bezieht sich auch auf Prostitution, natürlich. Wenn ein Mann, in den meisten Fällen ist es ja ein Mann, zu einer Prostituierten geht, dann begeht er Ehebruch, wenn der Mann verheiratet ist. Sonst begeht er Unzucht. Nun, es gab Situationen, wo jemand verheiratet war oder ist mit einer Prostituierten, die gewerblich Prostitution betreibt. Und dieser Mann sagte mir, ja, das ist aber doch okay. Das ist ja gebilligt in der Gesellschaft, das wird ja akzeptiert. Das ist ja nur ein Gewerbe. Das wird nicht von Gott akzeptiert, absolut nicht. Überhaupt, wie ein Mann so etwas zulassen kann, dass eine Frau als Prostituierte handelt. Und dann meint, er könnte in der Kirche Gottes sein. Das ist mir unbegreiflich. Ich habe einmal mit jemandem gesprochen über die arabische Welt. Und dann wurde gesagt, ja, da gibt es so gut wie keine Scheidung. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, nun bedeutet dies, dass die Eheleute dann auch sich gegenüber treu sind? Und da wurde nur gelacht. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall vom Mann schon nicht. Und das wird auch so erwartet. Aber das ist nicht die Art von Ehe, die Gott will. Das ist nicht die Gott gewollte Ehe, in keinster Weise. Dass man auf dem Papier verheiratet ist, aber ansonsten tun und lässt, was man gerade so will. Wie kann man dann Unzucht, wie kann man dann Ehebruch vermeiden? Wie kann man dann vor der Unzucht fliehen, wie Paulus uns sagt? Schauen wir uns Römer Kapitel 13 an. Römer Kapitel 13, die Verse 13 und 14. Römer 13, die Verse 13 und 14. Da sagt uns Paulus Folgendes. Lasst uns anständig leben, wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen. Nicht in Unzucht und Ausschweifungen. Nicht in Streit und Neid. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und pflegt den natürlichen Leib nicht so, dass Begierden erwachen. Das Begierden erwachen. Die Schlachterbibel schreibt Folgendes. Die meisten Sünden entstehen, weil wir zuerst bösen Absichten und Begierden in unseren Gedanken Raum geben und ihnen nachhängen. Wie ich sagte, es fängt alles im Kopf an. In unserem Herzen, in unserer Gesinnung. Und dann hat man diese Gedanken und dann lässt man die nicht los, sondern man versteigert sich in sie hinein. Und dann kommen natürlich die bösen Begierden in unserem Leben auf. Das bedeutet, man sollte sich, man muss sich aus Situationen heraushalten, die zu sexuellen Sünden führen können. Zum Beispiel, man sollte nicht zusammen mit einer Partnerin, einem Partner, alleine in Privaträumen sein, wo niemand dabei ist. Man sollte natürlich in keinem Falle zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Es geht auch darum, allen Anschein des Bösen zu vermeiden. Oh, die sind zusammen da jetzt im Zimmer. Was machen die wohl? Allen Anschein des Bösen vermeiden. Natürlich ganz besonders das Böse vermeiden. Man sollte auch die, in Anführungszeichen, Liebe nicht vorzeitig wecken. Und das gilt ganz besonders für junge Leute. Schauen wir uns einmal das Hohelied an, Kapitel 2 und Vers 7. Und da möchte ich jetzt aus der Lutherbibel 2017 zitieren. Hohelied, Kapitel 2 und Vers 7. Das ist ja dieses wunderschöne Lied von Salomo geschrieben. Es wird vielfach als das schönste Liebeslied aller Zeiten beschrieben. Da heißt es hier in Hohelied, Kapitel 2 und Vers 7. Befindet sich nach dem Buch Prediger. Ich beschwöre euch, oder ich bitte euch anständig und inständig, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Also auch nicht dazu beitragen, dass bei anderen in Anführungszeichen Liebe entsteht. Die Schlachterbibel schreibt, dieser Refrain, der vor der Hochzeit und auch danach wiederholt wird, drückt ihre Entschlossenheit aus, vor und während der Ehe ein Leben in Reinheit zu führen. Wiederum Reinheit. Und sie blieb diesem Grundsatz, dieser Entschlossenheit, treu. In Hohelied Kapitel 8, die Verse 8 bis 10, noch wiederum möchte ich jetzt aus der Hoffnung für alle vorlesen, die bringt es nämlich sehr schön. Hohelied, Kapitel 8 und die Verse 8 bis 10 aus der Hoffnung für alle zitiert. Jetzt schreiben und sagen die Brüder Folgendes. Unsere Schwester ist fast noch ein Kind und hat noch keine Brüste. Doch kommt einmal die Zeit, dass jemand um sie werben wird, dann müssen wir zur Stelle sein. Wenn sie uneinnehmbar ist wie eine Mauer, dann schmücken wir sie mit einem silbernen Turm. Doch wenn sie leicht zu erobern ist, wie eine offene Tür, dann verriegeln wir sie mit Zedernbalken. Und darauf spricht sie, die Sulamit, ich bin wie eine starke Mauer und meine Brüste sind wie Wachtürme. Darum habe ich das Herz meines Liebsten gewonnen. Schauen Sie, sie ließ sich nicht auf vorehelichen Sex ein. Sie sagte, nein, das mache ich nicht. Ich warte, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mit anderen Worten, bis ich verheiratet bin. Und darum habe ich auch das Herz meines Liebsten gewonnen, sagt sie. Sie sagt zu den Brüdern, ihr braucht euch keine Sorgen, um mich zu machen. Ich werde standhaft bleiben. Wir wissen, dass Maria und Josef miteinander vertraut waren. In vielen deutschen Bibeln wird von Verlobung gesprochen, aber das Vertrautsein im Alten wie auch im Neuen Testament bezieht sich auf weitaus mehr als bloß eine Verlobung, die heute ja lediglich nur ein Versprechen darstellt zu heiraten und die kann zu jeder Zeit gebrochen werden, heute auch ohne jegwede Konsequenz. Das war früher auch in Deutschland einmal anders, da musste ein Brautpreis bezahlt werden, wenn man versprach, jemanden zu heiraten und das dann nicht tat, aber heute hat das alles keine Rolle mehr. Aber in der Bibel war das Vertrautsein mehr. Es war dies bereits ein Ehevertrag. Die waren bereits schon in den Augen des Gesetzes verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Und bis sie die Ehe vollzogen haben, in der Hochzeitsnacht, waren sie nach wie vor total fern von sexueller Betätigung. So waren also Maria und Josef miteinander vertraut. Aber Maria hatte keinen Geschlechtsverkehr mit Josef. In der Hoffnung für alle lesen wir Lukas 1, Vers 34 wie folgt. Das ist die Aussage von Maria, als ihr von dem Engel gesagt worden war, oh, du bist schwanger, du wirst ein Kind gebären. In Lukas 1, Vers 34 sagt Maria Folgendes. ziemlich klein geschrieben hier in meiner Hoffnung für alle, aber ich habe es trotzdem gefunden. Da schreibt die Maria, ja, wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Oder andere Übersetzungen haben hier, ich habe ja noch nie einen Mann berührt, oder ein Mann hat mich ja noch nie berührt, in diesem Sinne. Mit anderen Worten, sie hatte keinen Geschlechtsverkehr mit Josef, obwohl sie bereits mit ihm vertraut war. Aber die Hochzeitsnacht hatte noch nicht stattgefunden. Und Josef hatte das auch gewusst. Er hatte auch keinen Geschlechtsverkehr mit Maria und deswegen war er nicht sehr erbaut über die Tatsache, als er erfuhr, dass Maria schwanger war. Und er sagte, ja, dann muss sie ja eine Unzucht betrieben haben mit jemand anderem oder genau gesagt Ehebruch, denn es galt ja bereits schon als Ehe. Und deswegen hatte er sie verlassen wollen, aber er wollte dies heimlich tun, um sie nicht in Schande zu bringen. Also sowohl Maria als auch Josef hatten keine geschlechtliche Beziehung vor der Ehe. Das sollte uns ein Beispiel sein. Nun, auf der anderen Seite ist es so, dass man dazu lernt. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat und diesen Fehler aufrichtig bereut, dann sollten wir Nachsicht haben mit einer solchen Person. Denn wir alle, ohne Ausnahme, haben in der Vergangenheit Fehler gemacht. Und wir alle, ohne Ausnahme, haben unseren Begierden nachgegeben. In einer Weise oder in einer anderen Weise. Schauen wir uns einmal Titus Kapitel 3 an und Vers 3. Und ich lese wiederum jetzt aus der neuen Lutherbibel 2009. Titus Kapitel 3 und Vers 3. Denn auch wir, sagt Paulus, waren einst unverständig, ungehorsam, verirrt, dienten mancherlei Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Wir alle lebten in mancherlei Begierden und Leidenschaften. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagen kann, oh, ich habe da in dieser Weise total fehlerlos gelebt. Haben wir Nachsicht. Wenn jemand bereut, wenn jemand seinen Fehler erkennt, dann haben wir auch Vergebung. Ich meine, Vergebung ist ein anderes Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen werde in einer weiteren Predigt. Haben wir Nachsicht. Schauen wir auch auf unsere eigenen Fehler, die wir begangen haben in der Vergangenheit, für die wir ja auch Vergebung erlangen wollen. Von Gott, aber auch von anderen vielleicht. Nun, nach der Reue darf das aber nicht dazu führen, dass man diese Begierden und Leidenschaften dann weiter betreibt. Dann wäre auch die Reue keine wahre Reue. In Römer Kapitel 6 und in Vers 12. Römer Kapitel 6 und Vers 12. Da sagt uns Paulus, so lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Also da müssen wir jetzt natürlich eine Schranke aufbauen. Diese Mauer, von der die Sulamit im Hohelied gesprochen hat. Die Sünde darf uns nicht beherrschen. Die Sünde darf nicht dazu führen, dass wir wiederum unseren Begierden folgen. Wir müssen, auch wenn wir etwas älter schon sind, gleichwohl die Begierden und die Leidenschaften der Jugend fliehen. Warum wird das betont? Der Jugend. Weil gerade die Jugend für solche Begierden und Leidenschaften sehr empfänglich sein kann. Und leider auch in unserer heutigen Zeit sehr empfänglich ist. Darauf komme ich noch zu sprechen. 2. Timotheus, Kapitel 2 und Vers 22. Er sagt Paulus dem Timotheus, und Timotheus war damals noch ein junger Mann, wir wissen nicht, wie alt er war, aber er war noch ziemlich jung. Fliehe die Leidenschaften der Jugend, strebe aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und nach dem Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wiederum, das reine Herz ist wichtig. Zunächst einmal muss das Herz rein sein. denn sonst kann man schlecht den Leidenschaften der Jugend entfliehen. Und so müssen wir uns als enthaltsame Menschen darstellen, die die Begierden vermeiden, bekämpfen, nicht zulassen, dass sie unser Leben beherrschen. Und das lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrus, Kapitel 2 und Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, wir sind in dieser Welt, in dieser von Satan beherrschten, bösen Welt der Leidenschaft, der Unzucht, des Ehebruchs, der Hurerei, der Prostitution, der Unreinheit. Wir sollten Pilger und Fremdlinge sein. Wir sollten verstehen, das ist nicht unser Lebensraum, das ist nicht das, wozu wir eigentlich gehören sollten. Wir sind herausgerufen aus der Welt. Wir sind zwar noch in der Welt, natürlich, wir leben hier. Aber wir sollten nicht die Ideen, die Philosophien dieser Welt angenommen haben. Die falschen Lehrer noch in den Schulen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, was da so alles mitgeteilt wird, auch im Hinblick auf den sexuellen Bereich. Er sagt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremde und Pilger, enthaltet euch von sinnlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, mit anderen Worten, die gegen uns streiten, die versuchen wollen, uns zu zerstören. Vers 12. Und führt einen guten Lebenswandel unter den Nationen, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung, die keinerlei Möglichkeit haben, es sei denn, sie lügen, zu sagen, ja, die haben das und das getrieben, im stillen Kämmerlein zum Beispiel. Wir müssen das heilige Gefäß unseres Körpers, wenn der Heilige Geist in uns wohnt oder wenn er mit uns wirkt, wir müssen dieses heilige Gefäß heilig bewahren. Es ist zu einem heiligen Zweck ausgesondert worden. Wir sind alle zu einem heiligen Zweck ausgesondert worden, zu einem reinen Zweck, nicht zu einem unreinen Zweck. Und so lesen wir dies in 1. Thessaloniker, Kapitel 4, die Verse 3 bis 4. Und ich lese es zunächst einmal aus der Lutherbibel 2017. 1. Thessaloniker, Kapitel 4 und die Verse 3 und 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wir sollen heilige Menschen sein, als heilig ausgesonderte Menschen ein Vorbild sein für andere. Nicht ein schlechtes Beispiel, dem andere dann folgen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, damit ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch verstehe, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehre zu halten. Er sagt nicht in gieriger Lust für die Heiden, die von Gott nichts wissen. Nun, was ist damit gemeint? Sein Gefäß, sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und in Ehre zu halten. Die Hoffnung für alle übersetzt die Stelle wie folgt. 1. Thessaloniker 4. Und wiederum angefangen Vers 3. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben, so wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Nun, es gehört natürlich ein anständiger Mensch dazu, um dies zu erkennen. Vers 5. Ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist die Interpretation der Hoffnung für alle. Jetzt noch eine weitere Übersetzung aus der Lutherbibel 2009. Und die übersetzen 1. Thessaloniker 4, angefangen Vers 3 wie folgt. 1. Thessaloniker 4 und angefangen Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr die Unzucht meidet und jeder von euch sein eigenes Gefäß zu gewinnen wisse, in Heiligung und Respekt, nicht in der Leidenschaft der Begierden, wie die Nationen, die von Gott nichts wissen oder die Gott nicht kennen. Die Schlachterbibel schreibt hierzu: Die Bedeutung des Begriffs Gefäß wird üblicherweise auf zweierlei Weise ausgelegt. Die gewonnene Ehefrau oder der eigene Körper. Mit anderen Worten, man kann es so sehen, dass man sich bemüht, dass seine Frau auch heilig bleibt, indem man nichts tut, was sie dazu veranlassen könnte, ein Leben zu führen, was in keinster Weise heilig ist. Es kann auch bedeuten, dass man sich selbst betrachtet und darauf achtet, dass man selbst nicht unheilig wird. Mit anderen Worten, das Gefäß kann sich eben auf die Ehefrau beziehen, es kann sich eben auch auf sich selbst beziehen, dass man sein eigenes Gefäß, seinen eigenen Körper heilig hält. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, diese Stelle zu verstehen. Es kann auch eine Warnung sein, die zukünftige Ehefrau nicht mit gieriger Lust gewinnen zu wollen, so wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Man kann auch falsche Begierde haben im Blick auf seine zukünftige Ehefrau. Die Nelson Study Bible schreibt hierzu: Paulus ermahnt die Thessaloniker, sich nicht an irgendeiner sexuellen Aktivität außerhalb der Ehe zu beteiligen, wie man auch immer das sehen will. Und das bringt mich nun zu dem, was genau unter unerlaubter sexueller Beziehung vor der Ehe zu verstehen ist. Und damit richte ich mich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, an unsere jüngeren Zuschauer und Zuhörer. Jene, die durch Schulen, durch Altersgenossen, durch sogenannte Erziehungsexperten und Psychologen ein total schiefes Bild vermittelt bekommen haben mögen, die Dinge, die ich jetzt ansprechen werde, als selbstverständlich ansehen, als unproblematisch, die sich in gewisser Weise in einen Sog hinein haben ziehen lassen, ohne es zu bemerken. Und vielfach haben die Eltern auch insoweit nicht das richtige Verständnis, um zu sehen, wie wir uns als Heilige, ob wir jetzt Kinder sind, Jugendliche, Erwachsene, in dieser unheiligen Welt zu verhalten haben. Vor vielen Jahren hat Herbert W. Armstrong ein Buch geschrieben, im Deutschen die fehlende Dimension im Sexualwissen. Ich habe auch hier die englische Originalausgabe, The Missing Dimension in Sex. Dieses Buch wurde sowohl im Deutschen als auch im Englischen im Jahre 1981, in der letzten Ausgabe, veröffentlicht. 1981. Viele Jahre her. Und gleichwohl finden wir jetzt dort Dinge beschrieben, die heute so aktuell und relevant sind, wie sie es jemals waren. Ich möchte jetzt ein wenig die Zeit nehmen, etwas aus diesem Buch vorzulesen. Und einige mögen den Kopf schütteln und sagen, ja, aber wieso, so kann man das doch nicht mehr heute sehen, man lebt doch heute in einer aufgeklärten Zeit, da muss man doch alles akzeptieren, egal wie man lebt, mit wem man lebt, mit was man lebt, ist doch alles kein Problem. Nun, in unserer gottfeindlichen Welt mag das kein Problem sein, aber hören wir einmal zu, was Gott sagt, wie es damals Herr Armstrong beschrieben hat. Ich finde diese Aussagen sehr bemerkenswert. Und ich fange mit Seite 155 in der deutschen Ausgabe an und habe so einiges hierzu dann vorzutragen. Da schreibt der Armstrong Folgendes: Vielen Mädchen, die sich bei Verabredungen auf Necking einlassen, und er wird dann gleich definieren, was mit Necking gemeint ist, ist überhaupt nicht klar, dass ihr Freund schon nach 5 bis 6 Sekunden sexuell erregt ist und die Bereitschaft in den Wunsch zum Koitus besitzt. Koitus, Geschlechtsvereinigung. Und manch ein Mädchen, dem es an richtigem Verständnis und Charakter mangelt, führt, sobald es das erfahren hat, bei der nächsten Verabredung absichtlich eine Umarmung herbei, um die Wirkung ihrer Weiblichkeit auszuprobieren. Das ist sehr leichtsinnig, sehr dumm und sehr falsch. Einem solchen Mädchen würde ich sagen, Du hast nur die gleiche Macht, die 1,5 Milliarden Frauen auf der Welt besitzen. Jede billige Prostituierte hat diese Macht ebenfalls. Das ist es ja gerade, was sie in ihrem verabscheuungswerten Beruf feilbietet. Sei nicht wie sie. Missbrauche diese wunderbare Macht nicht. Gott hat dir deine Reize gegeben, um sie für den Mann aufzusparen, mit dem er dich eines Tages verbinden wird. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, sie in richtiger Weise zu gebrauchen. Freude und Glück werden das Ergebnis sein. Am Ende wird Gott dich dafür zur Rechenschaft ziehen, welchen Gebrauch du von den Fähigkeiten, die er dir verlieh, gemacht hast. Ich fahre fort und fahre fort, auf Seite 160 zu lesen. Necking verstehe ich als Liebesspiele, die sich vorwiegend auf Gesicht, Hals und Schultern beschränken. Nur ist das selten Liebe. Unter Petting verstehe ich körperliche Berührungen, die sich über die Schultern hinaus abwärts bis in die Körperzonen erstrecken, die nur der ehelichen Sexualität vorbehalten sein sollte. Manche Jugendlichen werden hier vielleicht einwenden, Necking, eine Sünde? Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Tut denn das nicht jeder? Wenn man nur weiß, wie man aufzuhören hat und wo man aufzuhören hat, dann kann es doch sicher keine Sünde sein. Darauf gibt es eine zweifache Antwort. Erstens, Gott bestimmte dieses Liebesspiel zum notwendigen ersten Teil des Geschlechtsverkehrs. Lässt man sich außerhalb der Ehe darauf ein, bedeutet das also einen vorsätzlichen Verstoß gegen das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot bezieht sich auch auf voreheliche Unzucht und jede andere missbräuchliche und perverse Sexualhandlung. Das ist eine Sünde, die automatisch das Todesurteil nach sich zieht. Zweitens, nur zu oft weiß das Paar, wenn es zusammen ist, eben nicht, wann es aufhören muss. Und selbst wenn es das theoretisch weiß, bringt es oft nicht die Selbstdisziplin auf, auch nach diesem Wissen zu handeln. Und ich denke, viele von uns können das nachvollziehen. Wie ich eben schon sagte, viele haben Dinge getan in unserem früheren Leben, in Anführungszeichen, auf die wir nicht stolz sind. Deswegen die Predigt heute, die Warnung, Acht zu geben, aufzupassen. Auf Seite 163 schreibt der Armstrong Folgendes. Viele treiben heute Unzucht und heiraten dann den Partner, mit dem sie Unzucht getrieben haben. Ich sage nicht, dass eine solche Ehe nicht glücklich sein kann. Sie kann und sollte es sein. Aber ich sage, dass immer eine Narbe zurückbleiben wird. Etwas ist dieser Ehe dadurch verloren gegangen. Auch wenn sie glücklich ist, hätte sie doch noch glücklicher sein können. Unzucht zahlt sich für die Beteiligten niemals aus. Gott bestimmte, dass Necking nur in der Ehe stattfinden sollte. Aber was macht der Mensch? Er lässt sich vor der Ehe in wahlloses Necking ein und in der Ehe vernachlässigt er es dann oft oder zu oft. Nichts beeinträchtigt das Eheglück sowie jede wirkliche Stabilität und Sicherheit von Familie und Heim mehr, als wenn man das Necking vor der Ehe bei bloßen Bekanntschaften anwendet und in der Ehe vernachlässigt. Diese Idee, ja, man muss zunächst einmal ausprobieren, ob man auch zu diesem zukünftigen Ehepartner passt. Man muss also alles zunächst einmal auf die Probe stellen. Eine von Satan inspirierte, sündhafte Vorstellung, die keineswegs von Gott so gewollt ist. Später auf Seite 186 lesen wir dann Folgendes. Seite 186 und es geht dann weiter bis Seite 191, aber ich lese dies nur auszugsweise vor. Wenn man heute einem Jugendlichen erzählt, dass Necking falsch ist, dass man sich nie darauf einlassen sollte, dass eine ausgesprochene Sünde ist, weil es Glück und Freude der späteren Ehe bedeutend beeinträchtigt, dann wird einem der oder die Angesprochene höchstens einen mitleidigen Blick schenken und sich wundern, wie man so einfältig sein kann. Was ist mit dem festen Verhältnis? fragte Armstrong dann. Als amerikanischer Brauch, der Going Steady genannt wird, hat diese Erscheinung in den letzten Jahren eine neue Form angenommen. Das war Anfang der 80er Jahre geschrieben. Heute noch weitaus schlimmer geworden. Und zwar eine neue Form der Bindung, die ihren Anfang unter den schon fast Volljährigen hatte. Als Going Steady unter den 18- und 19-Jährigen in Mode kam, wollten die 16- und 17-Jährigen nicht nachstehen, sondern sich anschließen. Ihnen folgten die 14- und 15-Jährigen und heute gehen sogar die 12- und 13-Jährigen mit einem festen Partner. Ich möchte sagen, vielleicht sogar noch solche, die noch nicht einmal 12 und 13 Jahre alt sind. Ein festes Verhältnis, schreibte Armstrong, sehr richtig, bringt Vertraulichkeit. Und Vertraulichkeit erzeugt eine gewisse Minderung des gegenseitigen Respekts, in diesem Falle Missachtung der Keuschheit, der Tugend und der Ehre des Partners. Gerade die Vertraulichkeit eines festen Verhältnisses jedoch macht es dem Jungen leichter, beim Necking kühner zu werden und schließlich bis zum Geschlechtsverkehr zu kommen. Das Mädchen kann nun nicht mehr so leicht Nein sagen. Vertraulichkeit setzt die Widerstandsschwelle herab und verstärkt die Versuchung, Intimitäten auf die Spitze zu treiben. Die Früchte des falschen Verhältnisses sind zweifellos nicht gut. Schon allein die Frage, ob Necking falsch sei, käme heute einem durchschnittlichen Jugendlichen ziemlich albern vor. Bevor ich fortfahre, ein paar Bemerkungen meinerseits. Als ich damals zur Kirche kam, da hatten wir die Praxis, in Gruppen zusammen auszugehen. Nicht unbedingt jetzt allein mit einem Mädchen, sondern in Gruppen, damit man auch andere kennenlernen konnte. Diese Idee des festen Verhältnisses gab es eigentlich damals in der Kirche anfänglich keineswegs. Und dazu gehörte auch diese Idee dieser Gruppenbildung, dieser Cliquen. Da gibt es dann drei hier und drei da und jeder hat sich dann abgesondert. Das nennt man Parteiungen in der Bibel. Das ist in keinster Weise gut. Das sollte nicht sein. Keiner sollte ausgeschlossen sein von diesen Cliquen, sollte solche Cliquen es gar nicht geben. Und was dieses Verhältnis angeht, dieses vertrauliche Going-Steady-Verhältnis, von dem ich hier eben gesprochen habe, das ist auch deshalb ein Problem. Dann sind da zwei zusammen. Oh, wir gehören zusammen. Und dann ein Dritter. Oh, der will was von mir oder der will das von ihr oder ihm. Und das muss man bekämpfen. Deswegen, Freundschaft ist gut, gerade bei Jugendlichen, aber nicht darüber hinausgehend. Und Necking schon mal gar nicht. Necking schon mal gar nicht. Herr Armstrong fährt fort, auf Seite 190 Folgendes zu sagen. Wenn sich Jungen und Mädchen auf voreheliche Liebesspiele einlassen, genannt Necking oder Petting und schweres Petting, so handelt es sich hierbei nicht um Liebe, die das, was Gott fürs Leben verbunden hat, noch enger zusammenbindet, sondern um eine bloße Befriedigung der Sinne. Es ist Wollust, man mag es auch nennen, wie man will. Es entwertet, beeinträchtigt und zerstört das herrliche Erlebnis, das Gott zur lebenslangen, immer wiederkehrenden Erfahrung in der Ehe vorsah. Wenn man sich daher vor oder außerhalb der Ehe auf Necking und Petting einlässt, so ist das eine folgenschwere Sünde. Das müssen sich die Jugendlichen einmal klar machen. Ach, man kann sich doch küssen. Macht doch nichts, ist doch kein Problem. Ist es kein Problem? Und wie lange dauert dann der Kuss? Und welche Erregung hat dann vielleicht der Junge bereits schon? Es ist absolut ein Problem. Herr Armstrong schreibt auf Seite 191, wäre Necking gut für junge Leute, dann hätte Gott ihnen sicher geboten, es zu tun. Sünde jedoch ist nicht gut für den Menschen, sie fügt ihm Schaden zu. Und dann noch auf den Seiten 220 bis 222. Man sieht, wie oft Herr Armstrong auf diese Frage eingehen muss. Die war damals schon ein großes Problem, sie ist heute noch umso mehr ein großes Problem. Sie sollte kein Problem in der Kirche Gottes sein. Wir sollten uns klar machen, was richtig ist und was falsch. Seite 220. Es geht hier jetzt um Verlobte. Naja, wir heiraten doch sowieso, argumentieren viele Verlobte. Was macht es dann schon aus? Verlobte sollten doppelt vorsichtig sein, es nicht zu irgendeiner Form des Liebesspieles durch körperlichen Kontakt kommen zu lassen. Doppelt vorsichtig, weil es so nahe liegt zu sagen, ach, wir heiraten ja doch, und dann der Versuchung der Unzucht nachzugeben. Dies soll nicht bedeuten, dass eine zärtliche Umarmung und ein Kuss, wenn er nicht zu lange dauert, falsch sind. Es geht hier um Verlobte. Es geht hier nicht um Jugendliche, die in keinem heiratsfähigen Alter sind, die viel zu jung sind dazu. Es geht darum, dass wenn man sich verlobt, es um eine Situation geht, eine Beziehung, wo man dann auch willens und bereit und fähig ist zu heiraten. In diesem Zusammenhang heißt es, man bedenke aber, dass der Mann bereits innerhalb von 5 bis 10 Sekunden oder in noch kürzerer Zeit sexuell erregt ist. Derartige Umarmungen oder Küsse sollte man also nie bis zu dem Punkt gedeihen lassen, an dem Erregen und Begehren einsetzen. Das gilt ganz besonders natürlich auch für solche, die noch gar nicht verlobt sind, ganz besonders für Jugendliche. Hier ist Selbstbeherrschung vonnöten. Hier kann man Ehrgefühl und Wissenskraft an den Tag legen. Total antiquierte Aussagen, die für heute keinerlei Bedeutung mehr haben? Oder sind es vielleicht weise Aussagen, die man beherzigen sollte, an die man denken sollte? Wir sollen ein heiliges Leben führen. Ein vorbildliches Leben. Und wenn ihr in eurer Schule die Einzigen seid, die noch keine feste Freundin haben oder keinen festen Freund, ihr seid jetzt noch jung, so sei es. Dann ist das wohlgefällig in Gottes Augen, denn diese stetige, enge Beziehung kann sehr leicht zu falschen Konsequenzen führen. Und sollt ihr dann solche sein, die dann sagen, okay, ja, das ist jetzt meine feste Freundin, das ist mein fester Freund, die oder den werde ich heiraten, sind das eure Gedanken oder sind die Gedanken ein wenig anders? Naja, jeder hat das, muss ich das auch haben. Vorsicht damit. Vorsicht damit. Gott kennt euer Leben. Gott kennt alles über euch. Wartet, wie wir das im Hohelied gelesen haben. Wartet, bis die Zeit gekommen ist. Greift dem nicht vor und tut nicht etwas, was die Welt als normal ansieht, was Schulen als normal ansehen. Ja, die geben euch Verhütungsmittel, weil sie ja wissen, ihr werdet das ohnehin tun, dann ist es besser, ihr tut es mit Verhütungsmitteln. Nein, ihr müsst das nicht ohnehin tun. Keinerlei Verantwortung, wenn man es ohnehin tut. Keinerlei Veranlassung, es ohnehin zu tun. Überlegt euch diese Dinge einmal sehr sorgfältig und passt auf, dass ihr nicht in die falschen Gleise eurer Freunde, eurer Kollegen kommt, die das alles auch tun und dann muss man es eben auch tun, weil die es tun. Das war eigentlich heute lediglich eine Predigt als Vorbereitung für das, was noch kommen wird in der Zukunft. Ich habe schon vor, etwas mehr noch auf diese ganze Thematik einzugehen. Aber denken wir alle daran, dass wir ausgesondert sind von Gott, als Pilger und als Fremdlinge in dieser Welt, ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Vergeben wir, wenn Vergebung notwendig ist, aber achten wir darauf, dass wir keine begangenen Fehler wiederholen und denken wir daran, Gott sieht alles in unserem Leben. Gott weiß alles über uns. Ihm können wir nichts vormachen. Und es ist wichtig, dass wir diese enge Beziehung zu Gott haben, aufbauen, so wie Josef werden, der sagte, ich kann so etwas nicht tun. Ich fliehe lieber, als dass ich mich auf eine solche Situation einlasse. Tun wir das und wir werden von Gott in unserem Leben gesegnet werden. Ich bedanke mich für Ihre, für eure Aufmerksamkeit, verbleibe Ihr und Euer Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.